Hi, willkommen wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Heute dreht es sich um dein Herz. Ich spreche mit Dr. Arnand Roy über das Thema Herzgesundheit ganzheitlich betrachtet. Ein Kardiologe packt aus. Dr. Arnand Roy ist Kardiologe, Sport- und Ernährungsmediziner, selber passionierter Sportler. In seiner Jugend spielte er in den Nachwuchsmannschaften des Hamburger Sportvereins und später entdeckte er seine Leidenschaft und seine Liebe zum Marathon und Ironman. Den Ironman hat er in 9 Stunden und 32 Minuten absolviert. Er ist in seinem Leben und in seinem Studium sehr viel rumgekommen. Er hat auf allen Kontinenten bisher gelebt und Teile seines Medizinstudiums unter anderem in den USA, Afrika, Indien und Kuba absolviert. Wenn du jemanden kennst, der mit dem Herzen ein Thema hat, präventiv, aber auch rehabilitativ, also einen Herzinfarkt oder Ähnliches hatte, teil bitte diese Podcast-Folge, weil das Thema Herz und Herzerkrankungen immer noch die größte Todesursache ist. Ich spreche also mit Dr. Arnand Roy über das Thema Herzgesundheit ganzheitlich betrachtet. Ein Kardiologe packt aus. Du findest alle Informationen zu Dr. Arnand Roy in den Shownotes oder auch in der Videobox, aber auch unter www.functional-basics.de/Arnand-Roy. Roy mit Y und dann findest du alle weiteren Informationen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem herzlichen Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute ein wichtiges Thema, weil es geht um unsere Pumpe. Herzgesundheit ganzheitlich betrachtet, ein Kardiologe packt aus. Ich sitze heute oder stehe zusammen mit Dr. Arnand Roy, Kardiologe mit Herz und Blut, passend. Grüß dich, Arnand.
Hallo, Carsten.
Ich freue mich sehr, dass du im Podcast die Zeit nimmst, über das wichtige Organ, unser Herz, zu sprechen. Und in der Überschrift haben wir ja schon ein bisschen angeteasert, ein Kardiologe packt aus. Bevor wir auf das ganze Thema ganzheitliche Gesundheit des Herzens zu sprechen kommen, ich habe dich im Intro schon ein bisschen so deine Expertise vorgestellt. Könntest du dich selbst nochmal etwas ausführlicher vorstellen? Gab es Schlüsselmomente, warum du Kardiologe geworden bist und vielleicht nicht Orthopäde oder Dermatologe?
Ja, Carsten, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, das ist eine berechtigte Frage, denn diesen Wunsch, Kardiologie oder überhaupt Medizin zu studieren, den hatte ich schon seit frühester Kindheit. Gleichzeitig habe ich aber auch in meiner Kindheit sehr viel Sport getrieben. Das war eigentlich so, ja, mein Leben. Und das war so ein Traum, dass ich gesagt habe, gut, wenn ich Arzt bin, wäre es natürlich toll, das auch mit meinem größten Hobby oder meiner Leidenschaft zu kombinieren. Und da lag es nahe, dass man irgendwie den Traum hat, Sportmediziner zu werden. Und den Wunsch hatte ich halt, wie gesagt, schon sehr früh und kann mich erinnern, dass ich schon als 12-Jähriger irgendwelche Zeitungsartikel ausgeschnitten habe, wo irgendwelche sportmedizinischen Sachen, Thematiken da besprochen wurden oder darüber geschrieben wurde. Und das war noch übrigens im Zeitalter vor dem Internet. Und dann auch irgendwie so schöne Sprüche mir eingeprägt habe, die ich da irgendwo gelesen habe, wie die Gesundheit ist dein Kapital. Und das habe ich halt schon irgendwie als 12-, 13-Jähriger von mir gegeben. Und ja, dann war es halt irgendwie später so, dass ich gemerkt habe, es gibt gar keinen Facharzt Sportmedizin. Und das Häufigste ist halt, dass dann die Orthopäden diese Zusatzbezeichnung Sportmedizin erwerben. Und bei mir war es aber so, dass mich eher so der Motor interessiert hat. Ne? Wenn man das mechanisch betrachtet, sagt, der Bewegungsapparat ist die Karosserie und das Herz, die Pumpe ist so der Motor. Und das hat mich irgendwie mehr fasziniert. Und wenn man dann diese Stories gelesen hat von den Tour de France-Fahrern, die irgendwie eine hohe Herzfrequenz von 30 haben und so, dann wollte ich dann schon wissen, wieso ist denn das so? Und deswegen war mein Fokus schon auch immer eher auf die innere Medizin. Und während des Medizinstudiums habe ich dann gemerkt, hey, es bietet sich dann doch an, Kardiologie anzustreben. Und dann war es auch so, dass ich gemerkt habe, hey, es ist in der Medizin doch ein bisschen wichtiger, kranke Patienten wieder gesund zu bekommen, als Top-Sportler vielleicht ein paar hundertstel Sekunden schneller zu machen. Dafür muss man nicht 6 Jahre Medizin studieren. Und deswegen war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, nach Medizinstudium lernst du erstmal dein Handwerk, was innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie. Und das war auch, denke ich, eine richtige Entscheidung. Diese Thematik Sportmedizin, Leistungsphysiologie, das habe ich nie aus dem Auge verloren. Das lief immer nebenbei als Hobby. Und ja, wie das so ist, die Facharztausbildung zum Kardiologen ist schon auch eine sehr intensive Zeit. Und da sage ich immer, aber das ist auch okay, ne? Denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da muss man dann halt mal ein bisschen beißen. Aber danach möchte ich mich doch wieder meiner Leidenschaft auf den Sport widmen und schauen, dass ich da irgendwie den Bogen spannen kann. Und da bin ich sehr froh, dass mir das gelungen ist. Zumindest habe ich die Zusatzbezeichnung Sportmedizin erworben. Und bin sehr froh, dass man halt doch beides wunderbar kombinieren kann. Deswegen, meine Leidenschaft halt sowohl für die Sportmedizin als auch für die Kardiologie.
Kannst du ganz kurz für die Zuschauer und auch vielleicht die Zuhörer, also die Zuschauer werden jetzt sehen, okay, da steht ein junger Mann vor der Kamera.
Kannst du ganz kurz, eigentlich bin ich mittelalterlich, aber danke.
Darauf wollte ich hinaus. Kannst du ganz kurz deinen Jahrgang mal verraten?
Ja, ich bin Jahrgang 76, also mittlerweile 43,5, wird dieses Jahr noch 44, ja.
Also von daher 2020, also wenn man uns beide jetzt vergleicht, also ich habe dich ja vor kurzem auch live getroffen und da steht wirklich ein sportlicher, spritziger Kardiologe und ich kenne es auch anders. Ich habe mit vielen Ärzten inzwischen ja Kontakt durch Netzwerk oder durch Kontakte und da gibt es auch Ärzte, die kommen mit Ächzen und Krächzen von ihrem Stuhl hoch und erzählen einem dann was über Gesundheit, wo ich dann am liebsten rückwärts aus der Tür abhaue. Aber du bist spritzig, jung, dynamisch und es geht ja um unser Herz.
Hast mich, ich bin jetzt errötet. Der Vorteil ist, genetisch bedingt sieht man mir das nicht so an, aber ja, vielen Dank für die Komplimente.
Ich würde sagen, wenn wir mal das Herz ganzheitlich betrachten, könntest du uns ein Einmaleins des Herzens geben? Was funktioniert da? Wie würdest du das Herz einem 5-Jährigen erklären?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass das Herz ist ein Hochleistungsorgan. Ja, letztendlich ist es wie mit den anderen Organen auch. Das sind auch Hochleistungsorgane, ob es die Lunge oder die Niere ist. Aber es ist schon faszinierend. Und wenn ich jetzt einen 5-Jährigen das probieren würde zu erklären, dann würde ich sagen, du weißt du, wie viel ein Liter Milch ist in so einer Milchtüte? Das musst du dir vorstellen, wenn du 5 solche Milchtüten hast, die werden pro Minute einmal durch deinen Körper komplett durchgepumpt. Ne? Und dann sagt er, wow, und das ist in einer Minute, dann kannst du dir halt überlegen, wie viel das in einer Stunde ist und wie viel das dann an einem Tag ist und so weiter. Und ich denke, das zeigt halt einfach, dass diese Pumpe halt permanent arbeitet, ja, und nie Pause hat. Und das ist schon faszinierend. Also wenn diese 5 Liter, die setzen sich halt zusammen aus dem Schlagvolumen, so circa 70 Milliliter und das plus Herzfrequenz pro Minute, 60, 70, 75, da sind wir bei hochgerechnet 5 Liter in der Minute, ja, und das ist das sogenannte Herzzeitvolumen, das setzt sich zusammen aus dem Volumen, was das Herz rauspumpt und der Frequenz, ja, und das ist schon, denke ich, beachtlich. Und spannend wird es, wenn man sieht, das ist die Herzfrequenz oder das ist die Leistung des Herzens in Ruhe. Unter Belastung, da kann das sich nochmal um einiges erhöhen bei Normalsterblichen um das ja, Dreifache, bei Hochleistungssportlern um das 6-fache. Ja? Also Tour de France-Fahrer haben Spitzenleistung bis 30 Liter in der Minute. Das ist schon Wahnsinn, ne?
Und das liegt dann aber kurz, das liegt aber dann an der Auswurfzeit, also an der Auswurfvolumen, oder? Das schlägt ja nicht 300 Mal, sondern es kann einfach mit einmal pumpen, mehr wegschaffen.
Genau. Und das ist es halt, ne? Das Thema hatte ich vorhin schon angeschnitten. Die haben halt in der Ruhe einfach so eine niedrige Frequenz, weil die halt mit sehr wenigen Herzschlägen die gleiche Leistung erzielen. Die schaffen auch 5 Liter in Ruhe in ihren Körperkreislauf zu pumpen, aber mit deutlich weniger Schlägen. Das heißt, wir haben eine höhere Auswurfleistung und dadurch braucht das Herz nicht so häufig zu pumpen. Das hat natürlich den Vorteil, wenn das Herz dann doch häufig pumpen muss, ja, unter Belastung, die maximale Herzfrequenz, die unterscheidet sich nicht von einem Normalsterblichen, ne? Aber diese maximale Herzfrequenz, die die dann aufbringen, wie du schon sagtest, das Herz schlägt dann nicht 300 Mal in der Minute, sondern 180 bis 200 unter Höchstleistung oder maximaler Belastung. Das in Kombination mit diesem kräftigen Volumen macht halt diese phänomenale Leistung aus, dass sie bis zu 30 Liter in der Minute pumpen. Und das finde ich einfach spannend, ja. Und wie gesagt, wir reden jetzt hier von Hochleistungssportlern, aber das ist es halt, ne? Das sind gesunde Menschen. Und ich betone halt immer noch, dass wir die Kardiologie schon jetzt sich oder gerade auch die Sportmedizin nicht nur einen Blick auf die gesunden Hochleistungssportler haben sollte, sondern auch natürlich primär auf die Kranken. Es ist immer noch so, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung mit Abstand die häufigste Todesursache weltweit und auch in Deutschland sind, weit vor Krebserkrankungen und Lungenerkrankungen. Ja? Und deswegen ist es ein nicht so ganz wichtiges Organ, nicht so ganz unwichtiges Organ, Entschuldigung, aber halt letztendlich auch nur ein Zahnrad in dem Gesamtgetriebe Mensch, Körper.
Also man kann natürlich jetzt Prioritäten sich individuell überlegen, ja, was ist jetzt das wichtigste Organ, Herz, Lunge, nimm eins weg und das ganze System fängt an.
Das Ärzte, ja, jeder hält seine Fachrichtung für am wichtigsten, damit wollen wir gar nicht erst anfangen, ja, das funktioniert nur als Gesamtes und das sind Eitelkeiten von Fachrichtung, damit wollen wir uns nicht abgeben, ja.
Okay, du hast ja gerade gesagt, höchste Sterblichkeitsrate sind Herzprobleme, also ich habe ja viele Jahre im sporttherapeutischen Kontext auch Herzsport gegeben, habe da mal die Leute gefragt, hey, wie ist es denn dazu gekommen, was hast du für Erscheinungen, da waren ja welche mit Sternotomie bei, ne? Also einmal komplett Sternum, Brustbein aufgesägt, aufgemacht und, was natürlich dann auch ein paar Folgen mit sich bringt. Aber warum ist das Herz in der heutigen Zeit, weil wir wollen ja ganzheitlich drauf schauen, so anfällig?
Ja, insgesamt muss man schon sagen, dass die Sterblichkeitsrate abgenommen hat von Herzinfarkten, weil wir einfach gute Möglichkeiten haben, auch akute Herzinfarkte jetzt zu behandeln durch Stents und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass das Herz in der heutigen Zeit noch anfälliger ist als früher. Es ist aber so, dass letztendlich die häufigste Todesursache eine Wohlstandserkrankung ist und also gehört letztendlich dazu. Die koronare Herzerkrankung oder die Arteriosklerose. Und das ist natürlich halt auch ein Spiegelbild von dem, wie wir leben, ne? Und da sage ich halt auch immer, natürlich, das habe ich leider auch häufig genug gesehen, trifft es Leute, die einen wirklich gesunden Lebensstil haben, ja, wo man sagt, Mensch, da passt die Ernährung, da passt die Bewegung, die schlafen ausreichend, trotzdem erwischt es die. Ne? Und da muss man schon sagen, spielt natürlich auch eine familiäre Disposition eine Rolle. Nichtsdestotrotz gibt es einfach extrem viele Hebel, an denen wir auch ansetzen können, um das Risiko einer koronaren Herzerkrankung, einer Arteriosklerose der Herzkranzgefäße zu reduzieren. Und ja, das ist es halt. Das ist, es ist einfach so, dass, da bin ich übrigens sehr neidisch über den Spruch auf deiner Internetseite. Ich weiß nicht, ob du da ein Copyright für hast, aber den hätte ich nicht schöner treffen können. Ich glaube, der stammt vom Dalai Lama. Ne? Wir opfern unsere Gesundheit, um Vermögen zu erlangen. Später opfern wir unser Vermögen, um Gesundheit wieder zu erlangen. Manchmal ist es dann aber auch schon zu spät. Und das ist halt einfach ein großer Punkt. Und das ist halt so, wenn wir Glück haben, bekommen wir Gesundheit bis zum 30. Lebensjahr geschenkt, ja, in guten Fällen. Aber danach, spätestens danach, muss jeder was dafür tun. Und dass selbst derjenige, der früher immer sportlich war und nie Gewichtsprobleme hat, ich kann es aus Erfahrung sagen, ab dem 30. Lebensjahr, wenn man sich da nicht ausreichend bewegt und auch vernünftig ist, das ist natürlich wieder ein Thema für sich, wird es Konsequenzen haben. Und das heißt aber nicht, dass jemand, der wirklich immer gesund lebt, auch davor gefeit ist. Ja? Du hast gesagt, Mensch, ich sehe fit und so aus, aber auch mich kann es treffen. Ja? Ich bin da nicht außen vor, aber man kann halt einfach das Risiko minimieren.
Dieses Risiko, was du sagst, also ich habe selbst im Herzsport, damals hatte ich auch mit dir, als wir uns getroffen haben, erwähnt, eine 25-Jährige, die aufgrund von einer Herzmuskelentzündung, diese hat sie verschleppt und die hatte dann, wir kommen dann vielleicht noch auf ein paar Parameter zu sprechen, lass es 20-30% Herzleistung gehabt haben. Also die ist wirklich den Graukappen, den älteren Menschen Ü60 dahinterher gewackelt. Also die war komplett frustriert, das kann man dazu sagen, ah, wie kann ich denn jetzt 25-Jährige Mädel jetzt hier eine Leistung haben, wo ich für zwei Stufen 10 Minuten brauche. Und dieses Thema, diese Hebel, ich würde gern noch ein bisschen auf diese genetischen Dispositionen drauf zu sprechen kommen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, so die Risikofaktoren genetisch für KHK, also koronare Herzerkrankung?
Ja, also wenn ich arbeite derzeit in der Reha-Einrichtung, wo Patienten nach einem Infarkt oder nach einer Beipräsentation den Anspruch haben, dass sie 3 Wochen von der Rentenversicherung eine Reha bezahlt bekommen, wo alles nochmal aufgearbeitet werden soll, die Risikofaktoren, ein bisschen Aufklärung, was leider, das kann ich aus Erfahrung auch sagen, im Krankenhaus ein bisschen zu kurz kommt. Und da sage ich meinen Patienten immer, und das sind wirklich erschreckenderweise zunehmend Patienten, die jünger sind als ich, ja, wo ich denke, Mensch, Ende 30 und schon ein Herzinfarkt. Ne? Und dann gibt es diese Risikofaktoren, und da sage ich, da unterscheide ich immer sehr bewusst zwischen welchen, bei denen man aktiv etwas ändern kann und bei welchen, bei denen man eher weniger was machen kann. Ne? Man muss sagen, klar, wenn man eine familiäre Disposition hat, ja, in der Familie, der Vater auch mit, was weiß ich, Ende 30, 40, Mitte 40 einen Herzinfarkt hat, dann hat man eine familiäre Disposition, da kann man nicht viel gegen machen. Man hat eine genetische Veranlagung, aber das hattest du ja auch in deinem Podcast. Ne? Auch das ist heutzutage so, dass man die genetische Disposition nicht als schicksalhaft hinnehmen muss, sondern auch da hat man Einfluss drauf. Aber das war früher immer so das klassische, okay, familiäre Disposition kann man jetzt nicht viel machen. Dann auch das Geschlecht, ja, Männer haben immer noch ein erhöhtes höhere Wahrscheinlichkeit als Frauen und dann auch das Alter. So, da kann man wenig gegen machen. Aber die anderen Risikofaktoren, die kann man sehr wohl beeinflussen. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass sich diese Risikofaktoren potenzieren. Welche sind das? Das ist zum einen natürlich das Rauchen. Ja, dann haben wir ein Diabetes mellitus, also eine Erhöhung der Blutzuckerwerte, ganz häufig nicht bemerkt. Genauso wie auch ein Bluthochdruck. Ne? Ein Bluthochdruck tut nicht weh, der kann aber auf Dauer viel Schaden anrichten.
Ganz kurz, warum kann der Schaden anrichten?
Weil ein großer Druck in den Gefäßen letztendlich die Gefäßwand porös macht und einfach verletzt, ne? Wenn permanent ein zu hoher Druck in den Gefäßen ist. Ein Patient fühlt sich pudelwohl mit 150 zu 80er Blutdruckwerten und dann komme ich als Kardiologe und sage, ach, das ist aber mir ein bisschen zu hoch. Ne? Wir drücken die auf Werte unter 140, was gerade so im Grenzbereich ist. Ja? Und das, also vorher habe ich mich besser gefühlt, Herr Doktor. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Trotzdem ist es halt ein schlafendes Risikofaktor, also ein wirklich ein Monstrum, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und Hochdruck auch für Schlaganfall ist einfach ein unheimlich gefährlicher Risikofaktor. Aber er wird halt häufig nicht bemerkt. Und selbst wenn man dann mal beim Hausarzt war und den Blutdruck gemessen hat, ja, 150, ja, Weißkittelhypertonie, sagt man dazu, ne? In der Arztpraxis war er jetzt ein bisschen erhöht, aber der wird schon zu Hause ein bisschen besser sein. Ne? Das ist halt, das wird ganz gerne mal unter den Teppich gekehrt. Das ist schon ein Problem. Also ich bin noch bei den Risikofaktoren, die man im Auge, also die man beeinflussen kann. Das Rauchen ist klar. Das ist offensichtlich. Aber auch die erhöhten Blutzuckerwerte. Ne? Es ist in der Reha so, dass wir dort einen sogenannten Glukosetoleranztest machen. Die Zeit ist dafür im Akutkrankenhaus gar nicht so häufig da. Das heißt, die Patienten fragen wir, ist ein Diabetes mellitus bekannt? Sagen, nö, meine Blutzuckerwerte beim Hausarzt waren immer okay. Mein Langzeitblutzucker, der HbA1c-Wert, ne? Es zeigt so den Langzeitblutzucker. Blutzuckerwerte, da sagen ganz häufige Patienten, also, nö, Blutzucker wird immer gecheckt, alles gut. Wir bestehen darauf, dass wir in der Reha einen Glukosetoleranztest machen. Das funktioniert so, dass man einmal früh morgens nach dem Aufstehen den nüchternen Blutzucker misst. Dann müssen die Patienten eine Zuckerlösung zu sich nehmen.
Und die ist richtig süß. Also ich habe das schon mehrfach bei mir selbst gemacht. Das sind ja, glaube ich, 50 Gramm Zucker. Auf 100 Milliliter oder ja, sogar 100?
Genau. Da hast du mir aber was voraus. Interessant. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, die Patienten sagen, das ist echt unangenehm. Genau. Und dann guckt man zwei Stunden später und schwuppsdiwupps. Ja, da gibt es halt Richtwerte, wo es noch so im Graubereich ist. Da spricht man von einer sogenannten Glukosetoleranzstörung. Und dann gibt es halt auch einen Cut-off-Wert, wo man von einem handfesten Diabetes spricht. Ja. Und dann sind die Patienten vollkommen perplex. Was? Jetzt auch noch Diabetes? Oh mein Gott, das reicht doch schon. Ich habe doch schon einen Infarkt und so. Also, ja, wahrscheinlich ist das auch ein Grund. Ne? Also, ganz häufig verkannt ein bislang nicht entdeckter Diabetes. Ne? Deswegen nochmal zur Wiederholung, weil ich kann es nicht häufig genug sagen. Nikotinabusus, also Zigarettenrauchen, Diabetes, Blutdruck. Dann, großes Thema, die Cholesterinwerte, also Fettstoffwechsel. Ne? Auch das ist ein ganz heikles Thema, wird sehr kontrovers diskutiert, möchte ich mal sagen, in der Öffentlichkeit, das große Thema Fettlüge und so weiter. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Das einfach Wichtige ist, es ist eindeutig nachgewiesen, dass ein zu hohes LDL das Risiko für Herz-Kranzgefäßerkrankungen und auch Schlaganfälle deutlich erhöht. Warum der Patient jetzt ein erhöhtes LDL hat, das ist wiederum eine andere Geschichte. Und da ist man eigentlich einfach zu dem Punkt gekommen, dass die Ernährung doch nicht eine ganz so wichtige Rolle einnimmt, wie man früher angenommen hat, wo es hieß, die Fette verstopfen ihre Gefäße, bloß keine gesättigten Fette essen. Ne? Davon ist man ab, auch die Kardiologen inzwischen, ne? Dass sie sagen, nee, wir haben jetzt wirklich Patienten, auch die sich wirklich nachweislich fettarm ernähren, aber trotzdem diese erhöhten LDL-Werte haben. Ne?
Was zu sagen bezüglich, oftmals sind ja auch die Triglyceride, die berücksichtigt werden.
Carsten, wollte ich gleich was zu sagen. Der Kardiologe schaut primär auf die LDL-Werte, weil da die eindeutige Korrelation zum erhöhten Risiko gesehen wird. Und wie gesagt, da ist man jetzt davon ab, dass die Ernährung nicht ganz so eine Rolle spielt, dass es da auch eine Disposition gibt. Anderes Thema sind die Triglyceride. Wenn die Triglyceride isoliert erhöht sind und das LDL nur so ein bisschen, da hat man durch sogenannte Lebensstilmodifikation doch mehr Einfluss. Also die kann man gut durch Alkoholverzicht, was nicht vielen gefällt, und mehr Bewegung und halt auch weniger böse Transfette, das ist auch noch das Wichtige, ne? Dass es nicht mehr die gesättigten tierischen Fette unbedingt das Böse ist, sondern da ist man sich auch einig, dass Transfette einfach wirklich nicht gut sind. Transfette, was sind das? Das sind einfach industriell gehärtete Fette, pflanzliche Fette, die halt viel verwendet werden, damit Produkte nicht ranzig werden, damit das Öl nicht ranzig wird, viel in Verarbeiten machen. Da sagen mir die Patienten, ach, frittiertes und so, esse ich gar nicht. Ne? Ja, aber die sind halt auch so in Keksen drin und da, wo man es gar nicht so drin vermutet. Ne?
Also und du kannst sie selber herstellen. Und du kannst sie auch selber herstellen, wenn du zum Beispiel ein Öl zu hoch erhitzt. Ich habe das selbst bei Klienten gehabt, die wissen alles bei Ernährung. Ne? Die tracken von vorne bis hinten. Verbrennen sich aber das beste Öl in der Pfanne. Die freuen sich, guck mal, es qualmt, jetzt ist die Pfanne heiß. Und denke ich, erstmal Fenster aufmachen, damit du auf gut Deutsch die Kacke nicht einatmest. Ja. Und dann braten die Essen da drin, wo ich denke, da verzichtest du schon auf Transfette in Form von Chips und Keksen und Co. Aber stellst es dir selber plus andere ungünstige Stoffe für den Körper selber zu Hause in der eigenen Pfanne her.
Ja, vollkommen richtig. Habe ich auch schon häufig gehört, dieses Beispiel. Ich war jetzt auch schon so auf vielen Symposien, wo ich über herzgesunde Ernährung gesprochen habe und dann war das Thema Transfette da auch ganz wichtig und genau, auch mit dem vermeintlich super guten Olivenöl kann man halt eben Transfette entarten lassen und das nur so als im Hinterkopf. Vollkommen richtig, Triglyceride kann man sehr gut durch Lebensstil und Ernährung beeinflussen. LDL ist schwierig. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Risikofaktor. Ne? Und da kann man was gegen machen, wenn nicht unbedingt durch Lebensstilmodifikation, müssen dann doch vielleicht ein paar Medikamente her. Aber das ist einfach das, was ich dem Patienten mit auf den Weg gebe. Und dann sagen die, ein bisschen rauchen und so, das schadet ja nichts, das brauche ich so. Ne? Aber sage ich, nein, Sie haben riesen Glück gehabt, dass Sie jetzt hier vor mir sitzen. Sie haben einen Infarkt erlitten, ja, den überlebt ein Großteil der Patienten gar nicht erst. Die sehen gar nicht das Krankenhaus, jetzt sitzen Sie hier. Wenn das kein Schuss vorm Bug ist, um etwas zu ändern, was denn noch? Ja? Und dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, Mensch, also in der Deutlichkeit sagen Sie mir das jetzt, ja, sorry, aber es ist wirklich so, ja, wenn Ihnen noch was daran gelegen ist, Ihre Kinder aufwachsen zu sehen oder Ihre Enkelkinder eingeschult werden zu sehen, dann müssen Sie was ändern und Sie haben es selber in der Hand. Ne? Und dann noch ein ganz großes Thema, was ich jetzt nicht besprochen habe, ist dann natürlich auch die Bewegung. Ne? Und das lernen die Patienten halt in der Reha, dass eine Form der Bewegung mit dazugehören sollte. Und in welcher Intensität und so weiter, das kriegen die alles in der Reha mitgeteilt. Aber, da muss man ja sagen, ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Ne? Und schön wäre es, wenn wir die Patienten die Wichtigkeit dieser Maßnahmen irgendwie näher bringen können, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne?
Also präventiv fürs Herz statt. Und in der Reha, ich habe das manchmal das Gefühl gehabt, es haben sich schon ein bisschen zwei Lager aufgetan. Einmal das Lager, die haben vom Arzt gesagt bekommen, es war vorher alles viel zu viel, fahren Sie mal runter. Die kommen in Reha-Sport, bloß nicht zu viel machen, das geht auf die Pumpe. Und dann hast du die, die sagen, die kommen in der Mittagspause, müssen schon 10 Minuten eher weg, weil sie auf Arbeit müssen und rammeln los und sagen, ja, ich hatte gar keinen Herzinfarkt.
Ja.
Also in deiner Bescheinigung steht, dass du 3 Stents hast. Also ich glaube, da ist einiges in deiner Pumpe.
Ja.
Nö. Ah, ich muss dann los. Ne? Ich habe dann noch 2 Meetings und Stress und der Kopf ist schon rot und du denkst, mal gucken, wie lange die im Reha-Sport bleiben.
Ja, beides nicht gut. Kenne ich auch beides, ja. Und ich würde auch da mal behaupten, und da spannen wir vielleicht zu dem Bogen zum Thema der Kommunikation, dass da einfach auch ein Kommunikationsproblem zwischen Arzt und Patient lag. Ne? Natürlich muss man auch sagen, der Patient hört auch gerne das, was er hören möchte. Ja? Und wenn er irgendwie gehört hat, naja, der Arzt meinte, machen Sie jetzt erstmal noch vielleicht nicht ganz so wild, ne? Aber dann sollte die Bewegung schon wieder einen Teil Ihres Lebens darstellen. Dann, ach, der Arzt hat gesagt, ich soll erstmal ruhig machen. Ja?
Dann soll mach ich nicht so viel bewegen. Auch,
ne? Und der andere will hören, ja, Sie haben jetzt einen Infarkt gehabt, aber das Leben geht schon weiter. Der sagt, oh, ich kann wieder Vollgas und hier voll Schlafreduktion und Hauptsache Vollgas. So, ne? Das ist schon auch so, dass ich immer wieder auch feststelle, der Patient hört das, was er hören möchte. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Kommunikation häufig, sagen wir mal, optimierbar ist, die Arzt-Patienten-Kommunikation. Und gerade im Akutkrankenhaus kommt das häufig zu kurz, ja, aufgrund der Taktung dort, muss man ehrlicherweise sagen. Und da haben wir in der Reha natürlich ein bisschen mehr Zeit. Ich war lange im Herzzentrum Leipzig, ein sehr renommiertes Haus. Die machen ihre Arbeit dort auch gut. Ja, der Ruf ist nicht unberechtigt, aber es ist doch eine recht hohe Taktung. Und ja, die Zuwendung, die vielleicht ein Patient in so einer traumatischen, verletzlichen Situation hat, kommt da ein bisschen zu kurz. Dafür ist es aber schön, dass es dann die Reha gibt, wo das gemacht werden sollte. Und danach geht die Reise ja weiter, sollten wir ja auch von einem niedergelassenen Kardiologen betreut werden. Aber auch da ist, glaube ich, dem System geschuldet, letztendlich die Kommunikation kommt da häufig zu kurz. Ja? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da habe ich irgendwie ein bisschen anderen Anspruch und sage einfach, ja, die Zeit, die würde ich mir gerne nehmen für die Patienten und idealerweise halt schon, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Aber da können wir gleich nochmal vielleicht vorgehen.
Dann nutzen wir doch direkt die Chance, weil du es sagst, was fehlt denn aus deiner Sicht in der Kommunikation im Akuten, aber auch vielleicht in der Reha? Was würdest du gern dem Herzpatienten oder dem Infarkt erlittenen noch zusätzlich sagen?
Ja, eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Aber du merkst, ich habe für das die Erklärung der Risikofaktoren, keine Ahnung, geschätzt waren es 5 Minuten, wahrscheinlich waren es noch mehr. Ja? Aber leider hat man diese Zeit nicht als junger Assistenzarzt auf der Station. Ja? Da muss man die Visite durchrasen, ja, und diese 5 Minuten, wo man den Patienten nur die Risikofaktoren erklärt, ne, es geht ja da noch viel mehr darum, erstmal dem Patienten zu sagen, was haben Sie? Sie haben einen Infarkt gehabt, Sie haben 3 Herzkranzgefäße hat der Mensch, 3 große, 2 von ihnen, von diesen Herzkranzgefäßen waren hochgradig verengt, ja, und die mussten mit Stents versorgt werden. Und das ist ja schon mal, wenn das erzählt wird überhaupt, ist das ja schon mal das eine. Und dann soll man dem Patienten noch erklären, sie haben die und die Risikofaktoren, an denen müssen sie arbeiten. Und das, hey, da, Carsten, da ist leider die Zeit dafür nicht da. Ne? Und deswegen, das ist auch kein Vorwurf, das ist einfach ein Problem des Systems. Und in der Reha hat man dann doch ein bisschen mehr Zeit. Ich erzähle dir nicht viel mehr als das, was ich jetzt gesagt habe, aber man hat schon die Zeit, auch beim Ultraschall, während man sich im Ultraschall die Herzpumpleistung anschaut und die Herzklappen, dann hat man auch da die Zeit, mit dem Patienten zu sprechen und nicht nur starr auf den Monitor zu schauen und dem Patienten, der da höchst sensibel ist, der irgendwie schon vorher gehört hat, meine Herzpumpleistung ist eingeschränkt, der ist da total angespannt, ja, und der Doktor hält den Schallkopf auf Herz, guckt auf den Monitor und kommuniziert überhaupt nicht mit dem Patienten, checkt gar nicht, dass er da total verängstigt ist. Das sind einfach so Kleinigkeiten, aber
Diese Kleinigkeit ist ja gar nicht, weil du schon sagst, verängstigt. Also da würde ich dann gern präventiv mit dir noch zu sprechen kommen, was zum Beispiel Stress, Angst und Co. mit dem Herz machen kann, wenn das quasi auf Dauer in irgendeiner Form zutage kommt. Diese Kommunikation, als wir uns getroffen haben, hast du ja zum Beispiel auch mit mir darüber gesprochen, die Pumpleistung auf 50%. Die Leute kommen dann an und sagen, oh, mein Herz hat noch 50% Herzleistung und sind dann komplett aufgelöst, weil man sie entsprechend nicht aufgeklärt hat. Deshalb nutzen wir doch gleich die Gunst, ganz kurz mal auf diese Prozent zu sprechen kommen, weil das für viele ja oftmals dann, ja, mein Herz braucht 100% Auswurfleistung.
Ja, genau. Das ist für mich dieser Klassiker der, sagen wir mal, optimierbaren Arzt-Patienten-Kommunikation. Da hatte ich dieses Beispiel genannt, was mir immer wieder fährt, wenn ich die Patienten frage, hat man ihnen gesagt, wie ihre Herzpumpleistung ist? Und dann, der Arzt hat mir irgendwas gesagt von wegen nur 50%. Da meinte ich, Moment. Darf ich da nochmal nachschauen? Und dann gucke ich in die Befunde und dann bestätigt sich meistens das, was ich schon vermute. Es gibt, wenn man im Ultraschall nachschaut, letztendlich ein Parameter für die Leistung des Herzens, das ist die Auswurfleistung, die sogenannte Ejektionsfraktion der linken Herzkammer. Ne? Das ist die linksventrikuläre Ejektionsfraktion oder EF kurz genannt. Ne? Und die wird in Prozent angegeben. Und da ist es so, dass ein Normalwert zwischen 55 und 65 liegt. Ja? Das liegt einfach daran, dass das Herz sich nie leer pumpt. Das ist die Auswurflastung, das Volumen, was im Herzen ist, wird zu 65-55% ist normal ausgepumpt. Es bleibt immer auch was drin. Ne?
Es sind 100%, 65%. Also würde es 100% sein, wäre das Herz einmal komplett so kontrahiert, dass nichts mehr drin wäre.
Genau, und das gibt es nicht und das wäre auch nicht physiologisch. Ja? Aber das muss man einem Patienten erklären. Denn sonst geht er nach Hause und der hat vielleicht eine minimal eingeschränkte Herzauswurfleistung von 50%. Und der denkt so, oh, mein Herz pumpt nur die Hälfte. So, ne? Und noch schlimmer ist es, wenn es dann halt unter 45 oder 40 ist, was dann tatsächlich auch schon hochgradig ist, unter 35% Auswurfleistung wäre hochgradig eingeschränkt. Aber klassisch ist für mich, ein Patient hat eigentlich eine normale Herzpumpleistung mit einer Auswurfleistung von 55% und die geht zum Teil demoralisiert nach Hause. Ja? Und dann kommen die zu mir und ich stelle dann natürlich auch immer schon in weiser Vorahnung die Frage, ne, hat man Ihnen schon mal gesagt, wie Ihre Herzleistung ist? Es kommt immer wieder. Und das ist halt für mich einfach so ein Beispiel der nicht so ganz idealen Kommunikation, die aber ein Arzt gar nicht so unbedingt mitbekommt. Ne? Und das ist es halt, wo ich meine, dass das natürlich auch im Studium viel zu kurz kommt, dass die Kommunikation einfach sowieso schon wichtig ist, aber ein Patient, der dort nach so einem traumatischen Ereignis wie ein Herzinfarkt oder einer Bypass-Operation dort unheimlich verletzlich und sensibel ist, ja, der legt jedes Wort auf die Goldwaage. Ne? Und was mal so kurz lapidar vom Arzt gesagt wird, der schon sein 20. Echo irgendwie am Vormittag macht, das kann massive Auswirkungen auf den Patienten haben. Und das müssen uns immer wieder vor Augen führen. Natürlich auch ich, ja, aber das ist mir einfach, muss ich mir jeden Tag sagen. Oder halt auch beim niedergelassenen Kardiologen. Ne? Wir wissen, Wartezeit beim niedergelassenen Kardiologen in der Regel 6 bis 9 Monate. Dann ist man endlich da beim Kardiologen und der guckt, wenn man Pech hat, eigentlich mal an, sondern nur auf den Computer, ne? Und geht gar nicht drauf ein, was der Patient sagt und gleich Schubladen denken, ja, Raucher, bla bla bla. Und dann wird man in eine Schublade gesteckt und der Patient fühlt sich einfach nicht abgeholt. Ne? Und da kann ich in meinem Freundeskreis, höre ich das immer wieder in meinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht Mediziner sind. Du, ich war beim Arzt, ey, das war echt so bitter. Der hat mich nach 5 Minuten, war das Ding durch, der hat mich nie ausgehen lassen. Ne? Kennen wir auch, diese klassischen 7 Sekunden, heißt es, nachdem der Arzt den Patienten unterbricht. Ja, das heißt, es wird einem nicht zugehört, man wird gleich in eine Schublade gesteckt, auf dem Computer, ja, Medikament, zack, kommen sie in einem Jahr wieder. Das ist letztendlich ein Problem. Und ich hatte es dir auch schon mal gesagt, vor Jahren habe ich mal irgendwie so einen Spiegelartikel gelesen, wo einfach auch diese Problematik der Arzt-Patienten-Kommunikation auch nochmal dargestellt wurde. Dieser Artikel endete mit einem Satz, der sich bei mir sehr eingeprägt hat. Der stand, wenn Sie nicht wissen, was Ihr Patient hat, dann hören Sie ihm einfach zu. Meistens verrät er Ihnen das. Und das fand ich echt ziemlich einprägsam. Und ja, aber da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Ich denke, jeder Mediziner weiß, wovon wir da reden. Und ich will mich da auch nicht ausnehmen. Ne? Man hat halt dieses Schubladendenken. Ja, es ist einfach wichtig. Und das ist aber letztendlich auch wieder ein Systemproblem. Ne? Da sage ich auch immer, solange das gute, ausführliche Arztgespräch schlechter vergütet wird als eine Spritze oder irgendwas Invasives, haben wir ein Problem. Ja? Und dieses Problem, habe ich das Gefühl, das macht sich einfach bemerkbar, dass eine immer größere Unzufriedenheit der Patienten mit der klassischen Schulmedizin auch da ist. Weil wir haben, das ist letztendlich ein Paradoxon, wir haben ein super Gesundheitssystem in Deutschland und die Schulmedizin ist so weit wie, ja, wie lange nicht und hat tolle Möglichkeiten, aber die Skepsis gegenüber der Schulmedizin, die scheint mir immer mehr zu wachsen. Und ich glaube, dass es nicht eine Skepsis der Schulmedizin per se gegenüber ist, sondern eher, dass es ein Problem der mangelnden Zuwendung ist. Und diese Zuwendung erfahren Patienten dann doch bei Heilpraktikern oder bei anderen Leuten aus dem Gesundheitswesen, auch bei dir wahrscheinlich, ja. Und da denke ich, sollten wir Ärzte uns an die eigene Nase fassen und sagen, hey, da können wir vielleicht ein bisschen was ausrichten.
Also ist ja auch etwas, was ich auch in ganz vielen Podcasts mit Therapeuten oder auch Coaches raushöre und was ich auch selbst mit meinen Klienten und Klientinnen, es ist das Zuhören. Nicht nur das Zuhören paarweise, mal auf Bedürfnisse, Werte eingehen, sondern auch das eigene Zuhören. Sich nicht ablenken zu lassen von, oh, da ist noch eine Netflix-Serie, die gucke ich mir jetzt noch an. Oh, ist ja erst 23.30 Uhr, da schaffe ich ja noch irgendeinen anderen Sender mal durchzu. Mal sich zu fragen. Und Anne Wunderlich hatte in einem anderen Podcast zum Thema Arzt und Coach, Arzt der Zukunft, mal gesagt, frag doch mal deinen Körper, ob es ihm gut geht und was er braucht. Und es kommt ein Impuls hoch. Und auch das Herz spricht mit einem ja. Auch wenn es vielleicht in einem Rhythmus oder einem Takt ist. Also wenn es getaktet ist, ist es blöd. Ist eher ein Rhythmus. Wenn ich darauf nicht höre und mein Puls so laut schlagen muss, dass es in Augen wehtut, dass ich Nasenbluten bekomme, dass ich Kopfschmerzen bekomme, dann darf man vielleicht schon eher mal hinhören und sagen, okay, da möchte mir jemand etwas sagen. Hör euch doch mal hin.
Ja, hast da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist gar nicht so einfach, die Signale seines Körpers zu hören und die auch hören zu wollen.
Das ist ähnlich. Genau. Einmal das Hören wollen und deshalb bezeichne ich uns jetzt vielleicht als Coach, Therapeut, dich als Kardiologe, als Arzt, auch als ein gewisses Sprachrohr. Sprachrohr des Körpers. Ja. Ich spüre keine hohe Triglyceride. Ich spüre nicht, wenn meine Niere nicht richtig arbeitet. Aber ich kann jemanden fragen, der mal diesen Satz oder dieses Empfinden, dieses vielleicht Symptom übersetzt. Und dann kommt die Kommunikation, die du ansprichst. Was kann ich denn dagegen oder dass es nicht eintrifft, präventiv tun? Und da sehe ich auch so viel Resignation. Ja. Bewegen Sie sich. Ja, und das hast du gestern, also als wir uns gesehen haben, auch gesagt. Wir wissen alles, aber die Umsetzung, daran scheitert es.
Genau.
Wie gehe ich denn spazieren? Ah, ich brauche mir noch eine schöne Leggings kaufen. Ah, ich brauche noch Wanderstiefel. Ich weiß gar nicht, ich brauche noch einen Fitness-Tracker, damit ich weiß, wie viel ich gelaufen bin.
Oh. Ja, vollkommen richtig. Ne? Das ist halt diese, das sage ich halt auch immer gerne, es ist kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ne? Daran hapert es häufig und deswegen bin ich froh, dass auch so Leute wie du, dass es Leute wie dich gibt, die halt bei der Umsetzung auch helfen. Ne? Und letztendlich habe ich auch die Hoffnung, dass es als Arzt auch hilft, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich denke, ich habe den Anspruch, dass man auch eine gewisse Glaubwürdigkeit an den Tag legen sollte, ja, dass man auch ja, nicht Wasser predigt und Wein trinkt, wie es so schön heißt, ne, sondern mit gutem Beispiel vorangeht. Und das, denke ich, erschafft eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber mir ist auch klar, dass nur weil ich jetzt vielleicht für mich einen einigermaßen gesunden Lebensstil pflege, dass wenn ich den Patienten sage, hey, ab jetzt, ne, fünfmal die Woche Sport und nur noch super Essen und ausreichend Schlaf, dass die dann auch sagen, ja, ja, ist schon klar. Da muss man auch realistisch sein. Und auch da gibt es aber Tricks und Kniffe, die Patienten irgendwie auf den Weg zu bringen. Ne? Und trotzdem, ich kenne viele Berufskollegen, die einfach frustriert sind, die sagen, hey, ich habe die Hoffnung schon längst aufgegeben, dass das irgendwie ankommt bei den Patienten. Aber ich denke, wir sollten da die Hoffnung nicht aufgeben und weiter an gut umsetzbaren Hilfestellungen arbeiten, die wir dem Patienten mitgeben können und denen das so einfach wie möglich zu gestalten. Aber dafür muss man den Patienten gut kennen. Man muss wissen, wie sieht sein Lebensalltag aus? Wie sind seine Umstände? Ja, hat er familiär, hat er Kinder? Ne? Das ist natürlich alles viel schwieriger oder anders als beim Junggesellen. Ne? Dem kann man vielleicht anders helfen. Und dafür muss man aber mit dem Patienten sprechen. Ja. Und es ist it's as simple as that. Ja? Nur noch eine Sache mit dem Zuhören. Ne? Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das habe ich auch mal in irgendeinem schlauen Buch gelesen. Ne? Da ist man sich gar nicht immer so bewusst. Ich bin auch jemand, der gern redet und dann auch mich manchmal dabei ertappe, wenn ich dann so im Redefluss bin oder dich auch gestern habe, dann manchmal nicht ausreden lasse oder unterbreche. Das ist echt nicht gut, denn dass einem zugehört wird, das ist genauso ein Grundbedürfnis des Menschen, wie ausreichend zu atmen und zu essen. Ja, das ist Wahnsinn. Das macht man sich gar nicht bewusst, aber umso wichtiger sage ich nochmal gerade, dass der Patient dass der Arzt den Patienten ausreden lässt. Und das ist aber im Krankenhaus-Setting schwierig. Ja. Muss man ehrlicherweise sagen.
Das Krankenhaus ist ja quasi also andersrum, wenn wir zugehört werden, wenn uns jemand zuhört, schafft das Bindung. Mal jemanden aussprechen lassen, schafft das Bindung. Und wir haben in der heutigen Gesellschaft, wenn alle nur noch durcheinander reden und miteinander reden, gar nicht mehr reden, zuhören, vielleicht auch ein Bindungsproblem, was dann sich auf Herzebene widerspiegeln kann. Ich würde gerne mit dir einmal präventiv ein paar Sachen durchgehen und zu beleuchten, wieso, weshalb, warum. Gerne. Wie meine ich das? Warum ist Bewegung so wichtig fürs Herz? Und wie setze ich es um? Das ist jetzt keine Patentlösung, aber vielleicht den einen oder anderen Impuls, wie du es vielleicht für dich als Kardiologe umsetzt.
Ja. Ja, also warum ist Bewegung wichtig fürs Herz? Ich will da das Herz jetzt gar nicht so als einzelnes Organ herausnehmen, sondern so als, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen oder die Gesundheit im Allgemeinen, dann finde ich das eigentlich auch, es ist keine Raketenwissenschaft, die ich jetzt hier von mir gebe, aber es ist letztendlich simpel. Gesundheit ist, denke ich, basiert auf vier Pfeilern. Und davon ist die Bewegung ein Pfeiler oder eine Säule. Die Ernährung ist eine und ausreichend Schlaf und halt auch ein vernünftiges Stressmanagement. So, und ganz, ganz banal, ja, wenn du einen Top-Sportler hast, der aber nur irgendwie Fastfood sich reinpfeift, dann wird das irgendwann auch Konsequenzen haben. Ne? Und da gibt es auch den schönen Spruch, you cannot outtrain bad nutrition. Ne? Das heißt, du kannst noch so viel durch Sport irgendwie, kannst du keine schlechte Ernährung kompensieren. Genauso ist es mit dem Schlaf. Ja, also solche Alpha-Typen, die da immer Vollgas geben und sagen, ey, schlafen kann ich, wenn ich tot bin und ich brauche nur 2 Stunden Schlaf. Irgendwann fällt es ihnen auf die Füße. Ne? Und deswegen ist es ein Gleichgewicht dieser 4 Säulen. Und klar, Bewegung hat halt fürs Herz einen unglaublichen Benefit, aber auch für die Psyche und in der Krebsprävention und so weiter. Ne? Also da ins Detail zu gehen, du hattest gestern ein Beispiel genannt, ne? Wenn man dann letztendlich die Neigung dazu hat, auch genetisch vielleicht bedingt eine Verengung der Herz-Kranzgefäße zu haben, dann hat man im Falle eines Infarktes trotzdem größere Chancen, den zu überlegen. Denn wenn sich ein Gefäß, eins dieser Herz-Kranzgefäße, die wie ein Kranz um den Herzmuskel liegen, verstopft ist, ja, dann würde bei einem, der sich im Vorfeld nicht viel bewegt hat, wäre das Ende. Ja, dann wäre Herzmuskelgewebe abgestorben, es würde eventuell zu bösartigen Herzrhythmusstörungen kommen und der Patient könnte auf der Stelle tot sein. Einer, der sich aber im Vorfeld bewegt hat, da hat das Herz schon Umgehungskreisläufe gebildet, ja, die Herzkranzgefäße, sogenannte Kollateralen, ja, die dafür gesorgt haben, okay, hier scheint eine Engstelle zu sein, aber ich bahne mir einen anderen Weg, ne, und das ist halt durch Bewegung entstanden, weil das Herz gefordert wurde und gesagt hat, okay, hier ist irgendwie eine Engstelle, es gibt ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffanspruch und Sauerstoff, letztendlich Sauerstoff, was mir zugefügt wird, ich muss mir eine Alternative überlegen. So schlau ist der Körper, so schlau ist der Mensch. Aber das wird durch Bewegung getriggert. Ne? Das ist halt ein klassisches Beispiel, warum selbst im Falle eines Infarktes, im Vorfeld ein aktiver Lebensstil dazu geführt hat, dass dieser Patient den Infarkt überlebt oder mit einem blauen Auge davonkommt und keine schwere Herznarbe davon trägt, sondern das Gefäß war verstopft, ja, das kann man wieder aufdehnen, er hatte ein bisschen Schmerzen, aber es ist kein Herzmuskelgewebe abgestorben. Das ist letztendlich ja immer das Problem nach einem Herzinfarkt.
Wäre meine Frage gewesen, ob du einen Infarkt mal erklären kannst. Das ist quasi, wenn Muskelgewebe abstirbt und nicht mehr adäquat arbeitet.
An der Stelle unterbrechen. Du kannst auch einen Infarkt haben, ohne dass Muskelgewebe abstirbt. Letztendlich bedeutet ein Herzinfarkt eine Verstopfung der Herzleitung, der Adern, ja, also der Arterien, die um den Herzmuskel liegen. Das Herz ist ein sehr kräftiger Muskel, genauso wie der Bizeps, funktioniert zwar ein bisschen anders, ne? Aber dieses Hochleistungsorgan, hatte ich ja vorhin gesagt, was das für Leistung vollbringt, muss letztendlich mit Sauerstoff auch versorgt werden, welches es über die Blutgefäße, die wie ein Kranz um diesen Herzmuskel liegen, versorgt werden. So, und wenn eines dieser Herzkranzgefäße komplett verengt oder sich verschlossen hat aufgrund eines sogenannten Plaques, ja, dann spricht man von einem Herzinfarkt. Und wenn das frühzeitig erkannt wird, der Patient, hoppla, hat klassische Symptomatik mit Ausstrahlung im Brust und sagt, das ist ein Herzinfarkt, geht sofort ins Krankenhaus und man kann dann rechtzeitig dieses Gefäß mit einer Gefäßstütze, einem sogenannten Stent, aufdehnen, dann kann es sein, dass gar kein Herzmuskelgewebe abgestorben ist, ne? Oder zumindest nicht so, dass sich das in der Herzpumpleistung bemerkbar macht, ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, einfach sobald man das Gefühl hat, es könnte sich um einen Herzinfarkt handeln, nicht lange warten, ab in die Klinik. Dafür gibt es heutzutage diese sogenannten Chest Pain Units oder wir können es auch auf Deutsch sagen, Brustschmerzambulanzen, wo man ohne viel Bürokratie und Einweisungsschein einfach in die Klinik geht, das abgeklärt bekommt, lieber einmal zu viel als zu wenig oder zu spät. Ne?
Ganz kurz auf die Diagnostik eingehen. Wie wird ein Infarkt festgestellt?
Ja, es gibt zwei Arten von Infarkten. Der eine Infarkt, der wird sofort im EKG gesehen, sprich man hat diese Brustbeschwerden, dann geht man in die Klinik und lässt ein EKG schreiben und da sieht man unmittelbar die EKG-Veränderung. Ne? Dann spricht man von einem sogenannten ST-Hebungsinfarkt. Das ist ein Teil dieser EKG-Veränderung. Da gibt es Hebung, die man dann so als einen Infarkt definiert. Das ist ein Infarkt, der alle Wandschichten betrifft, wo man keine Zeit verschwenden sollte. Da gilt einfach das Motto, time is muscle, also Herzmuskel, so schnell wie möglich ins Katheterlabor, damit das verstopfte Gefäß aufgedehnt werden kann mit einem Stent. So, und dann gibt es aber auch Infarkte, die man nicht sofort in einem EKG sieht. Das heißt, Patient hat klassische Symptome, Brustenge, Ausstrahlung in den Armen. Man schreibt ein EKG, sieht aber im EKG keine Veränderung. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Patient keinen Infarkt hat. Ne? Der muss in der Klinik bleiben, der muss einen Labortest bekommen, dem muss das Troponin abgenommen werden. Das Troponin ist ein sehr sensitiver Parameter, ein Laborwert, der auf eine Schädigung des Herzmuskels hindeutet. Ja? Der steigt aber erst maximal nach 3 Stunden nach Beschwerdebeginn. Das heißt, wenn ein Patient in die Klinik kommt mit klassischer Symptomatik, EKG ist unauffällig, man nimmt innerhalb der ersten 3 Stunden das Troponin ab, das Troponin ist unauffällig, auch der darf nicht nach Hause. Der muss warten, bis diese 3 Stunden vorbei sind. Nach 6 Stunden würde man den zweiten Troponinwert machen. Und das ist gar nicht so selten, dass dann erst der Wert deutlich angestiegen ist. Auch dann spricht man von einem Infarkt, einem sogenannten Nicht-ST-Hebungsinfarkt. Ja, das sind diese beiden Arten der Infarkte.
Was wird dann gemacht?
Dann wird ein Katheter gemacht, der muss allerdings nicht ganz so zeitnah gemacht werden. Insbesondere, wenn der Patient dann beschwerdefrei ist, hat man ein bisschen Zeit, ja, sollte dann aber auch innerhalb der nächsten 24 Stunden kathetert werden. Aber wenn das in der Nacht passiert, darf der Oberarzt erstmal ausschlafen und kann dann am nächsten Morgen den Katheter in Ruhe machen, ohne dass es Konsequenzen hat. Also negative, das hat man in vielen Studien nachgewiesen. Mhm.
Okay, ganz kurz, warum Troponin?
Troponin, weil das ein sehr sensitiver Parameter ist, der auch schnell halt ansteigt. Früher gab es noch andere, die CK, CKMB, die Kreatininkinase und dann die herzmuskelspezifische Troponin hat sich durchgesetzt.
Und warum geht der hoch?
Weil der ein Parameter für eine Schädigung des Herzmuskels ist. Der wird halt ausgeschüttet, wenn es zu einer Schädigung der Herzzellen kommt.
Ah, okay. Okay. Ich wollte bloß fragen, wollte bloß wissen, warum der hochgeht und mit welchen Zellen das zusammenhängt.
Genau. Aber berechtigte Frage nur ganz kurz. Es gibt halt auch andere Szenarien, wo das Troponin mal hochgehen kann. Ja, im Rahmen einer Blutdruckentgleisung oder im Rahmen von schweren viralen oder bakteriellen Infekten. Ne? Und da haben wir ganz häufig als Kardiologen das Problem der Troponitis. Patient hat überhaupt keine Beschwerden, aber ein eifriger Assistenzarzt kam auf die Idee, ein Troponin abzunehmen. Ja? Der Patient hat aber, was weiß ich, eine schwere Nierenerkrankung, hat Fieber oder hat allgemein eine schwere Blutvergiftung, also so eine systemische Infektion. Und dann stehen wir da und haben dieses erhöhte Troponinwert. Und dann wird der Kardiologe dazu gerufen, ja, müssen wir jetzt, der hat einen Infarkt. Moment. Das sind halt auch, manchmal ist dieses Troponin erhöht, auch in anderen Szenarien. Es sollte schon die klassische Brustschmerzsymptomatik dazu gehören. Ne? Was dann aber auch manchmal vorkommt, die Patienten haben gar nicht klassische Symptome. Erstes Troponin ist so ein bisschen erhöht Wenn man es dann nochmal kontrolliert, ist es massiv angestiegen. Das heißt, wir sehen eine ganz deutliche Dynamik. Dann würde man im Zweifelfall auch diesen Patienten kathetern. Ganz häufig sehen wir dann aber, dass dann tatsächlich auch nichts rauskommt.
Okay, also haben wir schon mal die Diagnostik. Wir waren ja stehen geblieben bei, warum Bewegung so wichtig ist. Also aufgrund der Muskel und das Beispiel, was du brachtest, das ist, hatte ich ganz kurz nochmal zur Vervollständigung. Ich hatte eine Fortbildung gegeben, da war ein Kraftsportler, mittleren Alter, so um die 45 rum. Super, also war Powerlifter, alles was heben, drücken und schieben und beugen ging, war super. Und ich habe ihn gefragt, hey, was machst du denn für Sport? Und er hat gemeint, ja, ich mache jetzt seit 1,5 Jahren das erste Mal wieder Sport und zwar in deiner Fortbildung. Da habe ich gefragt und er hatte einen Herzinfarkt, den er wahrscheinlich mehrere Tage verschleppt hat. Und hatte sich schon gewundert, wenn er dann mit dem Rennrad unterwegs war, dann musste er sich ständig übergeben und hatte diese Schmerzen und dachte immer, oh, irgendwie eine Bronchitis oder war jedenfalls komisch. Und dann ist er halt doch ins Krankenhaus, da hat der Kardiologe die Hände über den Himmel, über den Kopf verschlagen und sagt, oh Gottes Willen, das ist alles dicht. Und alles um die Herzkranzgefäße hat sich halt schon wie so ein Nilbett, so ein Delta, ausgebreitet, sagt, also Gott sei Dank machen Sie so einen Sport, sonst wären Sie wahrscheinlich einfach nur vom Rad gefallen.
Genau, das hast du jetzt, vielen Dank, ein ganz, ganz schön bildliches Beispiel gegeben, was das, ja, das ist diese kollateralen Ausbildung, also die Ausbildung der Umgehungskreisläufe, von denen ich vorhin sprach, die er durch Sport quasi provoziert hat, die ihm letztendlich das Leben gerettet haben.
Ja. Lass uns mal kurz auf Ernährung gehen. Gibt es denn da wissenschaftliche Indizien, weil vorhin hast du auch schon was mit Low Fat und anderen Nahrungsbestandteilen gesagt, gibt es denn da schon Empfehlungen, die für die Herz-Kreislauf-Gesundheit oder fürs Herzgesundheit gegeben werden kann? Wie sollten wir uns vielleicht ernähren oder gibt es da Empfehlungen?
Carsten, dass du jetzt noch den Finger da ins Wespennest legst mit der Ernährung. Ganz, ganz heißes Eisen, ganz heißes Eisen.
Ja, da kann, wir sind doch hier, weil wir packen aus.
Ja, genau. Genau. Ja. Nee, Carsten. Also letztendlich, wenn man die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft und auch der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie sieht, wird immer noch auf die klassische mediterrane Ernährung, also wird die noch empfohlen als die optimale Ernährungsform fürs Herz. Ne? Darüber lässt sich streiten, aber letztendlich, wenn es zu dem Thema Ernährung kommt, finde ich, gibt es keinen besseren Satz als den von einem amerikanischen Wissenschaftsjournalisten, der Michael Pollan. Hast du von dem schon mal was gehört? Der hatte viele Bücher über Ernährung geschrieben und diesen ganzen Ernährungshype, finde ich, den nimmt er so ein bisschen den Wind aus den Segeln, indem er einen wunderschönen Satz sagt, der das alles ganz gut zusammenfasst. Der sagt eigentlich nur, essen Sie richtiges Essen, ja, also möglichst unverarbeitetes Essen, davon nicht so viel und überwiegend pflanzlich. Besser kann man es nicht sagen, ja, und das darf jeder so auslegen, wie er möchte, aber ich denke, das bringt es auf den Punkt, ne? Jede Form der Ernährung ist halt auch nicht zielführend, wenn wir es übertreiben, wenn wir davon zu viel essen. Ne? Und ich habe selber auch schon viel ausprobiert, ja, die hochgepriesene Low-Carb-Diät und so weiter. Da ist halt die Problematik, wenn wir uns sehr fettreich ernähren, selbst wenn es nur gesunde, gute Fette sind, also viele ungesättigte Fette, mehrfach ungesättigte Fette und die Carbs so gering wie möglich halten. Auch da ist die Gefahr da, dass man ganz schnell in eine positive Kalorienbilanz gerät. Und dann heißt es immer wieder, Kalorien ist nicht gleich eine Kalorie. Das ist alles auch eine hormonelle Frage, Insulinausschüttung vermeiden und so weiter. Was es da nicht alles zu gibt. Aber letztendlich ist es so, ne, wenn man durch die Low-Carb, High-Fat Ernährung eine deutlich positive Kalorienbilanz hat, aber man hat die Carbs überhaupt nicht angerührt, dafür aber noch mehr Übergewicht mit sich rumträgt, dann ist das natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen alles, bisschen mit Vorsicht genießen. Ich wiederhole mich deine Frage, da kann ich nicht rausgehen und sagen, okay, nach wie vor ist die klassische mediterrane Diät, was auch einhergeht, was ich in diesen Vorträgen sage, mit der Art und Weise, wie man was zu sich nimmt. Ja, die Südeuropäer, die mediterranen Länder, die zelebrieren ihr Abendessen. Die essen das nicht mal schnell vorm Computer oder vorm Fernseher, sondern die essen mit großer Gemeinschaft und lassen sich Zeit. Auch das sind natürlich wichtige Aspekte. So, ne? Und klar, das ist viel Olivenöl und viel ungesättigte Fette und so weiter. Aber halt auch, die essen schon halt auch ihre Carbs, ne? In welcher Form auch immer. Aber ja, das ist nach wie vor die klassische Empfehlung. Aber ich finde diesen Satz von Michael Pollan, ja, ich wiederhole ihn nochmal, essen Sie richtiges Essen. Möglichst unverarbeitet, selber kochen, ja, nehmen Sie sich Zeit dafür, davon nicht zu viel und überwiegend pflanzlich.
Ja. Also, was ich gerne noch ergänzen würde, weil ich das halt sehr häufig damals auch in Ernährungsberatung und wenn jetzt bei den Coachings die Ernährung zu sprechen kommt, ist die Omega-3-Zufuhr. Genau. Ich weiß nicht, ob du vom Omega-3-Index schon mal gehört hast.
Ja, also meinst du Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 oder?
Nee, Omega-3-Index ist ein Parameter für den Gehalt, muss ich überlegen, an Eicosapentaensäure, diese EPA von DHA und Docosahexaensäure. Ja. Das sind ja die zwei langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die wir so verzehren über Fisch und Grillöl und Co. Und das ist quasi, was in den Enterozyten vorhanden ist. Und das wird gemessen. Und da gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass wenn du einen niedrigen Omega-3-Index hast, nicht dächte, ein Omega-3-Index unter 4%, ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommst, um 90% erhöht. Man sollte so einen Omega-3-Index von aufwärts 8% haben. Und das kriegst du halt nur hin und dann denken halt manche, okay, dann nehme ich halt zwei Omega-3-Kapseln und erstmal einmal die Woche Fisch, was die Empfehlung ist. Das dauert, wir sollten so zwischen 2 bis 3 Gramm Omega-3 zu uns nehmen und dann haben wir gute Chancen, den Omega-3-Index innerhalb von 4 Monate auf diese 8% hochzubringen. Das ist nicht mit einer Kapsel gedacht. Und das sehe ich halt ganz häufig und ich kenne da auch einige aus meinem Familienkreis, die sagen, ja, Fisch geht gar nicht. Fischstäbchen vielleicht noch. Oder Schlemmerfilet.
Echt? Du bist kein Fischkopf, ne? Ich bin an der Wahl.
Ich liebe Fisch. Also ich hatte.
Ja, aber deine Family anscheinend nicht, ne? Aber es gibt doch nichts Leckeres.
Ja, diejenigen, die das jetzt hören, die werden sich wahrscheinlich auch angesprochen fühlen. Ja. Ganz kurz eine kleine Anekdote. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erzählt, aber zur Verbildlichung. Unsere Gefäßwände, unser Gehirn, unsere Netzhaut besteht sehr stark aus Omega-3. Und die Zellwände werden zum Beispiel da auch Cholesterin und Co. eingebaut, damit das schön flexibel ist. Und ich bin damals mit einem Ast kollidiert. Der Ast hat sich unter meine Brille durchgeschoben und ich habe mir die Netzhaut zerkratzt.
Okay.
Entschuldigung, nicht die Netzhaut, Gottes Willen, die Hornhaut. Die Hornhaut. Und ich natürlich dann halb blind, hat gebrannt wie Hölle, zum Augenarzt. Und sie hat dann gesagt, ja, da ist ein ordentlicher Cut drauf. Sie würde jetzt gern Kortisonsalbe drauf schmieren. Und da habe ich gesagt, ja, Kortison, weicht dann das Gewebe auf, habe ich jetzt keinen Bock so drauf. Und da war mir im Hinterkopf, ja, warte mal, Fisch, Omega-3, soll doch gut für die Zellen sein. Da bin ich zum Fischer und habe wirklich alles, da war mir dann Quecksilber und Co. scheißegal. Da habe ich gesagt, ich nehme alles, was hier rumliegt. Da habe ich wirklich an einem Tag 1,5 Kilo Fisch gegessen. Ich habe aus allen Poren nach Fisch gerochen. Und das war nach 2 Tagen, war das weg. Und die Augenärztin ist fast vom Glauben abgefallen. Wie haben sie denn das gemacht? Wir haben Fisch gegessen, haben sie den Fisch auf die Augen geklebt oder was? Und ich sage, nee. Weil Hornhaut, Hirn, Zellen aus Omega-3, Entzündungsreduktion und Co. besteht. Und da ich sage, warum sagen Sie das niemandem, der eine Augenverletzung hat? Fragen Sie doch mal, wie viel Fisch isst denn die Person? Und wenn jemand keinen Fisch isst, denkt bitte an eure Omega-3-Zufuhr und eure Leinsamen, Chiasamen und was ihr nicht pflanzlich alles dazu nehmt. Es ist nicht das gleiche wie das tierische Docosahexaensäure, Eicosapentaensäure. Wir sind keine Pflanzen. Dann gegebenenfalls Grillöl oder Fisch ist evolutionär für unsere Gesundheit ziemlich wichtig.
So, Carsten, da du mir einen eingebockt hast mit dem Thema Ernährung, stelle ich jetzt auch noch die Ketzerfrage. Ich sehe da, in vielen bin ich da einig mit dir. Was sagst du denn zu der schwierigen Thematik? Ja, Fisch ist ja schön und gut, aber wie ist denn das mit der Schwermetallbelastung von den Fischen heute? Ne?
Deshalb hatte ich dann gesagt, da habe ich in diesem Punkt einmal außen vor gelassen. Wir sind mit unserem Planeten jetzt nicht die saubersten. Also wir haben auch schon Kondome auf dem Himalaya hochgeschnipst und Mikroplastik hast du nicht gesehen. Noch, das ist jetzt Stand 2020, kann man manchen Fischsorten, da kann ich jedem empfehlen, bei Greenpeace mal zu schauen. Da gibt es einen Fischratgeber, was noch empfohlen wird. Und das ist nicht mehr viel. Alles, was groß wird an Fisch und tief taucht, akkumuliert viel Schwermetalle. Also ein Thunfisch. Auch wenn die Dose klein ist, ja, der Fisch ist einiges größer. Und ich würde niemandem mehr empfehlen, Thunfisch zu essen. Also ich habe selbst auch zu besten Zeiten im Kraftsport des Studiums, weil es günstig war, 4-5 Dosen Thunfisch am Tag hintergekloppt.
Klassiker.
Und noch ein bisschen Klassiker. Dazu, ne? Ich müsste glatt mal eine Haaranalyse machen, was ich an Quecksilber schon, vielleicht hat mein Körper das bisher ganz gut kompensiert. Ja, gucken, wie es in 10, 20, 30 Jahren ist. Aber Fisch, alles was klein ist, deshalb ist ja Grill so günstig. Jetzt haben wir natürlich den Nachteil, es werden immer weniger Wale, aber dadurch haben wir mehr Krill. Diese kleinen Flusskrebs, diese kleinen Krebse. Ja. Daraus kann man dann, ich sag mal, kann man dann Kapseln machen, Grillkapseln oder dieses klassische Omega-3-Öl, was man zu kaufen bekommt, aus entsprechender Aufzucht und das wird geklärt und gereinigt und filtriert und hast nicht gesehen, ganz viele Laborberichte hängen da dran, dass du halt ein Fischöl bekommst, was gereinigt ist. Ja. Mal Fisch, um deine Frage zu beantworten. Ich esse zumindest nur noch das, was wild war. Also Wildlachs zum Beispiel mit entsprechenden Siegeln wie Dolphinsiegel. Dann hat es ein bisschen den nachhaltigen Charakter. Aber ASC, MSC, also aus Aquakultur, das Siegel. Kann man jetzt nicht hundertprozentig sicher gehen. Ich lasse, wenn jetzt Freunde auf Hochseeangeln fahren, lasse ich mir mal was mitbringen. Und das verzehre ich dann. Ansonsten
das ist natürlich die Deluxe Edition, ja, aber
ansonsten, ich supplementiere Omega-3. Wenn ich keinen Fisch am Tag esse, supplementiere ich 2-3 Gramm Omega-3 am Tag in Form von Kapseln. Gibt es auch als, ich will jetzt keine Marke nennen, aber es gibt auch entsprechend Öle, die man dann über Salatdressing machen kann, um seinen Gefäßen langfristig für einen hohen Omega-3-Index zu sorgen, was Gutes tun kann. Konnte ich deine Frage beantworten?
Ja, hast du gut beantwortet. Aber es ist immer wieder ein schwieriges Thema. Ne? Ich denke, das ist halt ganz schwierig zu beantworten. Wir wissen nicht genau, wie viel da drin ist. Du hast, denke ich, da einen sehr guten Kompromiss gefunden. Und,
Also diese 2-3 Gramm Omega-3, die sind zumindest in Untersuchungen immer wieder durchgesickert, dass das empfohlen wird am Tag, 2-3 Gramm Omega-3. Und das ist das, was rauskam, wenn ich Reha-Sport gegeben habe. Habe ich immer am Anfang 3-4 Minuten ein bisschen Theorieunterricht gemacht. Flipchart oder an die Wand, Ernährung, Stress, Schlaf, Co. Und so ein paar Impulse geben. Und die Leute gefragt, wie oft esst ihr Fisch? Einmal Handheben für einmal die Woche. Da gingen ein paar Hände hoch, zweimal. Da war es dann schon verhalten. Und oftmals ein großer Teil essen keinen Fisch.
Das war hier in Leipzig, ne?
Ja, also ich kann das jetzt nur sagen von Leipzig, auf Reha Sport.
In Hamburg wäre das anders, aber gut.
Definitiv, ist gut möglich.
Ja, interessant. Also ich persönlich esse auch sehr gern Fisch und ja, richtig korrekt gehen.
Also beschäftigt euch vielleicht dann mit dem Thema Omega-3, vielleicht mache ich auch mal noch eine Solo-Folge und ein anderes Interview dazu, damit das Wissen dazu. Ich habe als Kind Linsen gehasst. Ich erinnere mich noch als Kind, jetzt wird es ein bisschen sehr privat, aber da bin ich mit dem Schild durch die Gegend gelaufen, wenn meine Mutti Linsen gekocht hat, da stand mit vollen Rechtschreibfehlern, ich hasse Linsen drauf oder ich mag keine Linsen. Weil ein bester Kumpel aus dem Kindergarten keine Linsen mochte und deshalb habe ich sie auch nicht gemocht.
Das finde ich jetzt nicht so privat. Ich dachte so auch die Konsequenzen vom Linsenessen, das wäre dann vielleicht
böse. Ja, Linsen lassen das A... grinsen und. Aber als ich mich mit den Nährstoffen beschäftigt habe, wie man sie richtig zubereitet, das halt nicht Böhnchen geben Tönchen und so, habe ich gemerkt, okay, wenn ich die Dinger richtig einweiche, richtig durchkoche und dann noch kaue, dann ist eine gute Chance dabei, dass das ein gutes, verdauliches Lebensmittel ist. Wer sich die Chili con Carne aus irgendeinem Supermarkt, ja, dann pfeift es mir quasi einmal hinten komplett durch. Dann kann ich es auch direkt ins Klo schmeißen.
Ja, ja.
Aber zurück zur Bewegung, Ernährung. Ernährung machen wir mal einen Haken ran. Da haben, glaube ich, hier einige jetzt schon was mitbekommen. Lass uns mal noch kurz auf Stress eingehen. Was macht denn Stress mit dem Herzen?
Ja, das ist natürlich schwierig zu messen, ne? Wie hoch der Stresseinfluss ist. Aber deswegen denke ich, ist es einfach auch wichtig, mit dem Patienten zu sprechen und zu gucken, wie sieht sein Lebensstil aus. Es gibt keine Daten, die genau sagen, ey, so und so viel Stress hat das und erhöht das Risiko eines Herzinfarktes um so und so viel. Aber wir wissen alle, wenn wir uns das als Gesamtpaket anschauen, ne, wenn du permanent dort die Nebennieren feuern, dann ist das dauerhafter Stress ist nicht gut. Ja? Und da muss man halt auch sagen, es gibt den Stress der Überforderung, aber auch Unterforderung. Und das sagt einem aber auch der gesunde Menschenverstand. Ne? Auch da ist es, glaube ich, schwierig, manchmal auf seinen Körper zu hören und halt auch die richtigen Werkzeuge zu benutzen, um den Stress vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Und da ist es auch nicht unbedingt, was viele denken, nach einem harten Tag dann das Fernsehprogramm oder irgendwie sich von YouTube berieseln zu lassen. Ne? Da ist es dann vielleicht doch sinnvoller, ein Buch zur Hand zu nehmen. Klingt total banal, aber das ist ein enormer Unterschied. Ne? Es ist wirklich, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, die ich hier von mir gebe, aber manchmal sind die Dinge einfach auch so einfach, dass man gar nicht so drauf kommt. Ja? Aber ja, also ich denke, es ist ein Wahnsinnsunterschied, ein Buch in die Hand zu nehmen im Vergleich zum Berieseln lassen.
Du hast, als wir uns getroffen haben, noch musst den Namen nicht des Kardiologen oder des Internisten sagen, aber da war so ein Beispiel mit dem Kathetertisch. Erinnerst du dich? Ich glaube, das könntest du noch kurz mal erklären, weil Stress habe ich in anderen Podcast-Folgen schon thematisiert und die Herzratenvariabilität habe ich auch schon mal in einem Podcast. Schaut mal in meinen Podcast-Folgen. Wenn euer Herz in einem Takt schlägt, dann habt ihr ein richtiges Problem. Ja, dann ist euer Sympathikus, euer Stressachsen, die euch in Fight, Flight und Freeze-Modus bringt, sehr aktiv und dann könnt ihr die Tage zählen.
Genau, und nochmal vielleicht auch zu diesem großen Thema Stress und so, das ist ja jetzt auch ein Zeitgeist-Thema und Achtsamkeit und so weiter. Ich will das gar nicht so verkomplizieren und man muss auch jetzt nicht, jeder muss auch nicht unbedingt mit Meditieren anfangen, dem das jetzt absolut fern ist, aber er sollte einfach wissen, dauerhafter Stress ist nicht gut. Auch das ist keine super neue Erkenntnis, aber er sollte irgendwelche Formen des gesunden Stressabbaus für sich finden. Sei es das Spazieren, sei es ein schönes Buch in die Hand nehmen oder sich mit Freunden treffen. Ja, soziale Kontakte ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten ganz heikles Thema, aber das sind einfach ganz, ganz wichtige Punkte, die auch die Gesamtgesundheit einen enormen Einfluss haben. Genau, jetzt nochmal zu dem Beispiel eines mir bekannten Kardiologen, der auch invasiv tätig war und der mir sagte, auf dem Kathetertisch, da sagt jeder die Wahrheit. Und wenn ich da einen mittelalterlichen Mann habe, der kein klassisches Risikoprofil mit sich bringt, ne? Also sprich kein Diabetiker, es nicht raucht, sich ausreichend bewegt, kein Bluthochdruck hat, vielleicht eine leichte Hypercholesterinämie, ja, da ist meistens noch was anderes dahinter. Und dann frage ich auf dem Kathetertisch so, sagen Sie mal, privat und so, ist da alles in Ordnung oder irgendwie ein bisschen eheliche Probleme oder haben Sie vielleicht sogar eine außereheliche Beziehung? Und nicht selten hat dann der Patient ihm gebeichtet, dass er da irgendwie eine Bekanntschaft hat, eine außereheliche Beziehung und dass ihn das doch sehr stresst, die Geheimhaltung von der Frau und halt auch die Tatsache, dass er sexuell deutlich aktiver ist. Ja, das ist schon auch ein Stressfaktor und das ist letztendlich auch ein Beispiel, ob das letztendlich dazu geführt hat, dass er einen Infarkt hatte oder eine schwere Corona-Herzerkrankung, das ist immer so ein bisschen, befinden wir uns im Bereich der Spekulation, aber interessant auf jeden Fall. Ne?
Zumindest ist es ein Stress, was vielleicht den Puls, den Ruhepuls um 10 Schläge ständig erhöht. Und dann, wie du es am Anfang beschrieben hast, ne, der Körper ist die Karosserie, dann haben wir einen Motor und der Motor wird jetzt einfach mehr getreten, als er für 120 Jahre oder 90 Jahre ausgelegt ist. Wenn ich dann Scheiße durchspüle in Form von ungünstige Nahrung und Co. Ja, das ist so ein bisschen willentlicher Raubbau, würde ich es mal benennen.
Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht.
Roy, wir haben jetzt... Ach, Roy, Mensch.
Bist du nicht der Erste, Carsten? Ja, es ist in diesen breiten Kreisen eher ein Nachname, ein Vorname. Bei mir ist es tatsächlich der Nachname. Ja. Da bist du aber nicht der Erste.
Wir haben Karfreitagnachmittag. Das Hirn ist jetzt schon im Osternest. Anand, wir haben ja jetzt schon ganz viele Faktoren besprochen. Was koronare Herzerkrankungen, wir haben über Diagnostik gesprochen, dass es für den einen oder anderen vielleicht deutlicher wird, auch über die Prävention. Könntest du noch mal 3 elementare, aus deiner Sicht elementare Tipps an die Hand geben, was die Leute präventiv, in Klammern rehabilitativ, also wenn es schon passiert ist, sofort umsetzen dürfen, um etwas für ihr Herz zu tun?
Gut essen, ausreichend bewegen, ausreichend schlafen.
Das waren nochmal richtig knackige Tipps. Also das kurz und bündig.
Nein, das war jetzt natürlich, das ist natürlich auch wieder sehr schwammig. Ganz kurz zu dem Thema Bewegung. Da bringt es nichts, jemand, der sein Leben lang nie Sport gemacht hat, jetzt einen Infarkt hatte, danach zu sagen, ja, ab jetzt müssen Sie jeden Tag eine halbe Stunde sich aufs Fahrradergometer setzen. Ne? Sagen, nein, fangen Sie erstmal an. Das wäre letztendlich das Ziel. Aber Bewegung sollte ab jetzt genauso zu Ihrem Lebensalltag dazugehören wie Waschen und Zähneputzen auch. Am besten machen Sie das gleich nach dem Aufstehen, dann haben Sie es weg. Ne? Wenn Sie Frühstücksfernsehgucker sind, von mir aus stellen Sie Ihr Fahrradergometer vor den Fernseher und fangen Sie an, 5 Minuten auf den Ding zu treten. Als Routine, ja, und das sollte wirklich dazugehören, dass es gleich nach dem Aufstehen passiert. Egal, was der Tag darauf bringt, dann haben Sie es weg. Ne? Ziel ist es dann tatsächlich 5-mal die Woche eine halbe Stunde. Das ist das klassische kardiovaskuläre Training. Ich habe aber auch aus eigener Erfahrung jetzt gemerkt, je älter man wird, desto wichtiger ist auch eine Form des Krafttrainings oder Resistenztrainings. Das würde den Patienten jetzt vielleicht überfordern. Aber ne, deswegen habe ich das auch so ein bisschen flachsig gesagt, Bewegung, Ernährung, Schlaf. Ja, was heißt das konkret? Ne? Aber man muss den Patienten das vermitteln und sagen, probieren Sie das als Routine in Ihren Tag einzubringen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, es bietet sich an, das gleich morgens nach dem Aufstehen zu machen. Dann hat man es weg und egal wie Stress oder was dann noch für unvorhergesehene Ereignisse im Tag passieren, man hat die Geschichte. Und dann frage ich aber auch immer meine Patienten, eine Form, sei es Laufen, Nordic Walking, Gehen, Schwimmen, Inlineskating, ne, ist irgendetwas davon, wo sie sagen, das kommt für mich gar nicht in Frage und das andere, ja, könnte ich mir schon vorstellen, kostet ein bisschen Überwindung. Da muss man die Patienten fragen. Es bringt jetzt nicht irgendwie einem 30 Kilo Übergewichtigen zu sagen, fangen Sie jetzt an mit Joggen oder so. Ne? Da würde man sagen, sehen Sie zu, dass Sie sich bewegen. Ne? Und das ist halt der Klassiker. Ich will aber darüber hinaus sagen, denn ganz häufig habe ich körperlich aktive Bauarbeiter, die sagen, also glauben Sie mir, ich bewege mich genug. Ne? Auch hier, ich schleppe hier auf den Bau. Ja, das ist aber was anderes, ne? Um von A nach B zu kommen, sich zu bewegen. Sie sollten darauf achten, dass Sie wirklich die Bewegung nur der Bewegung halber durchführen. Ne? Also das, und da halt ein Übergewichtiger, würde man eher sagen, machen Sie ein Fahrradergometer-Training. Zum Thema Ernährung auch noch mal ganz kurz. Eigentlich erzähle ich allen den Satz, den ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Gucken Sie, dass Sie nicht so viel Fertigzeug essen. Sehen Sie zu, dass Sie selber kochen. Probieren Sie halt Zucker zu reduzieren, nicht zu eliminieren. Ne? Und kochen Sie selber. Ja? Da haben Sie schon die Hälfte, haben Sie schon die halbe Miete. Und das kann man auch alles ausführen. Ausreichend Schlaf ist klar. Ne? Stressreduktion, gerade bei älteren Patienten, soziale Kontakte, unheimlich wichtig. Ne? Und dann halt ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, bevor das Kind in den Brunnen fällt, das vielleicht noch abschließend, Thema Bewegung. Da ist es auch mir nochmal ganz wichtig zu sagen, klar, Sport ist gut, ne? Und wenn jetzt einer sagt, naja, Mensch, aber das erhöht doch das Risiko für plötzlichen Herzschlag, nein, das ist Quatsch, ne? Es gibt immer wieder tragische Fälle, die dann in der Öffentlichkeit für große Bestürzung sorgen, ne? Wenn irgendwie beim Sport, beim Marathonlauf einer umgekippt ist. Da ist es einfach wichtig zu sagen, dass die häufigste Todesursache für den plötzlichen Herztod beim Sport sich klar unterscheidet vom Alter her. Die Patienten unter 35, da sind es angeborene Herzfehler, strukturelle Herzerkrankung, eine Hypertrophe, eine Verdickung der Herzkranzgefäße, Stichwort Gerald Asamoah, die Älteren von euch werden sich an ihn erinnern. Genau, und dann bei über 35-Jährigen ist es letztendlich die koronare Herzerkrankung und deswegen ist es wichtig, dass motivierte mittelalterliche Herren, die mit dem Sport wieder anfangen wollen, einfach sich mal durchchecken lassen. Ja, was gehört dazu? Dazu gehört eine ausführliche Anamnese. Da sind wir wieder, also ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt. Ja, viel Spaß dabei. Nein, das ist halt manchmal gar nicht so einfach.
Gruß geht an die Kollegen raus.
Jetzt meine ich mir hier Freunde. Nee, dann natürlich eine körperliche Untersuchung. Ein Ruhe-EKG, das sind die essentiellen Sachen. Optional auch ein Belastungs-EKG oder ein Ultraschall des Herzens, sprich ein Echo. Das sollte man wirklich machen, gerade nach einer längeren Pause, auch wenn man früher viel Sport gemacht hat, eine Pause hat und dann anfangen will. Das sollte man machen, denn ein gesundes Herz erleidet keinen plötzlichen Herztod beim Sport. Aber wenn man eine Prädisposition, also eine Vorerkrankung des Herzens hat, ist das Risiko beim Sport, dass sich dann was passiert, schon erhöht. Grundsätzlich ist es so, überwiegt der Benefit der körperlichen Aktivität deutlich dem Risiko.
Okay. Anand, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte ja mit Sport anfangen oder ich will gar nicht, dass das erst in irgendeiner Form ins Wasser fällt, also in den Brunnen fällt, mein Herz. Wie kann ich denn was gegen tun und wo finde ich dich?
Ja, was man dagegen tun kann, ist es wieder, ne, Bewegung, schön gemächlich anfangen, nachdem man sich nochmal hat untersuchen lassen. Wie gesagt, ne, dafür braucht man auch nicht unbedingt einen Kardiologen, der eine
Die Untersuchung machst ja auch du und darauf wollte ich jetzt hinaus, dass wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich jetzt durchchecken lassen und keine 6 bis 9 Monate warten und ich möchte einen Arzt, der sich mit mir unterhält,
Carsten, jetzt habe ich es verstanden. Du willst jetzt Werbung für mich machen. Okay. Ja, ich wollte
erst. Glänz ein. Achtung, Werbung.
Okay. Ja, nein, wo findet man mich? Also, nochmal ganz kurz. Eine kardiologische Untersuchung macht schon Sinn. Ja, wird auch von vielen Fitnessstudios und so weiter verlangt. Es empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft oder die Europäische sogar, dass man bei Wiedereinstieg ab einem Alter von 35 sich durchchecken lässt. Wie gesagt, Gespräch, Untersuchung, Ruhe-EKG. Ne? Ein Ultraschall des Herzens schadet, denke ich, nicht, tut nicht weh, ist nicht invasiv und man kann einfach sich die Struktur des Herzens anschauen und ein Belastungs-EKG macht sicherlich auch Sinn. Ja, all das kann man tatsächlich bei mir in der Praxis machen. Ich habe eine Praxis hier im Herzen von Leipzig in der Südvorstadt. Und ich habe allerdings keinen Kassensitz. Das heißt, es ist eine Praxis für Selbstzahler oder ja, Privatpraxis nennt man das, glaube ich, auch so im Sprachgebrauch. Und ich habe Termine nach Vereinbarung. Ich kann Ihnen versprechen oder euch, dass ich mir auf jeden Fall sehr viel Zeit lassen werde. Und dass ich das auch vorlebe, was ich sage, genau.
Nee, also ich komme mal ganz kurz von der Seite rein. Anand nimmt sich Zeit. Ja, also er nimmt sich Zeit für euch. Er nimmt sich nicht einfach Zeit und lässt den Ultraschallkopf einfach lange auf euch drauf und lässt euch lange warten, sondern er nimmt sich Zeit für euer Gespräch und ursächliche Herangehensweise, warum es euch nicht gut geht.
Ja, genau. Also den, wie gesagt, den Anspruch habe ich auch, dass die Patienten hier reinkommen und sich gut aufgehoben fühlen und auch verstehen, falls sie schon eine Erkrankung haben, wie diese Erkrankung entstanden ist, was man jetzt dagegen tun kann, warum welches Medikament eingenommen wird. Das ist leider auch eher eine Seltenheit, dass der Patient das auch weiß. Ne? Das ist auch wieder ein klassisches Kommunikationsproblem, nimmt super viel Medikamente, aber hat überhaupt keine Vorstellung, warum er welches nimmt. Ist auch nicht die Aufgabe des Patienten, das verlange ich nicht, aber es sollte ihm irgendwann mein Arzt erklärt haben. Wissen Sie, warum Sie dieses Medikament nehmen? Wissen Sie, warum Sie dieses Medikament nehmen? Da gibt es für alles eine Erklärung. Wenn es keine Erklärung gibt, dann sollte das Medikament schleunig abgesetzt werden. Ne? Also, das ist schon mein Anspruch, dass ich mit dem Patienten mich ausführlich unterhalte. Das ist eigentlich auch so, dass ich von Haus aus ein sehr neugieriger Mensch bin und auch wissen möchte, wer da vor mir sitzt. Im Privaten ist es dann auch manchmal ein bisschen für den einen oder anderen befremdlich, wenn ich so viele Fragen stelle. Als Arzt habe ich hier die Legitimation, also nicht wundern, wenn ich viele Fragen stelle, aber ich denke, das ist so eine Sache, die vielleicht sonst ein bisschen zu kurz kommt. Genau. Ja, und ansonsten habe ich hier die Möglichkeit, auch Belastungs-EKG sowohl auf dem Fahrrad als auch auf dem Laufband durchzuführen. Das heißt, wenn einer sagt, ich will jetzt mit Laufen anfangen oder will jetzt auch mal eine Leistungsdiagnostik haben, auch das biete ich an, dann macht es keinen Sinn, einen Läufer aufs Fahrrad zu setzen. Ne? Umgekehrt, ein Fahrradfahrer nicht aufs Laufband. Das biete ich beides an. Ich biete auch eine Spiroergometrie an, sprich eine ausführliche Diagnostik der Atemgase. Das heißt, wenn ein Patient Luftnot hat und das abgeklärt haben will, ist es nicht immer so ganz eindeutig zu sagen, kommt das, also rein von der Krankengeschichte, kommt das vom Herzen oder kommt es von der Lunge? Ja, und da hilft uns die Spiroergometrie doch weiter, um zu schauen, ja, das ist doch eher ein Problem der Ventilation oder der Lunge als der Pumpe. Ja, elegante Methode, die auch nicht invasiv ist, ne? Und auch was Leistungsdiagnostik und gezielte Trainingsempfehlungen anbelangt, die Schwellendiagnostik kann man alles wunderbar über die Spiroergometrie machen. Also das ist schon super, super Tool, um auch ambitionierten Sportlern, denke ich, da noch ein paar Tipps zu geben.
Okay, also alle deine Adresse, deine entsprechende Homepage, Angebot und Co., was du anbietest, kommt alles in die Shownotes und entsprechend in die Videobox. Anand, ich danke dir für deine Zeit, auch das Wissen, das, was beim Kardiologen vielleicht bei dem einen oder anderen untergeht, in Form von Kommunikation und Aufklärung. Danke ich dir, dass wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, um einfach dem wichtigen Organ, dem Herzen, mal ein Augenmerk zu geben.
Ja, Carsten, ich kann auch mich nochmal bedanken, dass das ja von deiner Seite auch so spontan geklappt hat und hat mir großen Spaß gemacht.
Freut mich. An die Zuschauer, Zuhörer, teilt bitte das Video und den Podcast, wenn ihr jemanden kennt, nicht nur der schon einen Herzinfarkt hatte. Also ich habe das Gefühl, jeder kennt irgendjemand, der ein Herzthema hat. Teilt das bitte, damit das Wissen über das Herz präventiv und rehabilitativ entsprechend noch mehr unter die Leute kommt. In dem Sinne verabschiede ich mich. Einen wunderschönen Tag. Ciao, Anand.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.